Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Lass uns mal gleich ins Thema einsteigen. Meinungsfreiheit ist ja gerade aktuell in aller Munde, denn die Bundesministerin Nancy Faeser und Lisa Paus haben einen Entwurf zu einem Demokratieförderplan eingereicht, der aber jetzt in erster Instanz erstmal ausgestoppt wurde. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass das Thema Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft sehr präsent ist. Wie nimmst du das wahr?
Genau so. Also das Thema ist in der Tat sehr präsent, weil wir halt eben auch eine, wie ich finde, ziemlich angespannte, vielleicht sogar in Teilen aufgeheizte Stimmung haben, Meinungen geäußert werden. Und da gilt es schon, ja, genauer hinzugucken, was tut sich da gerade.
Was verbindest du generell mit Meinungsfreiheit? Wie würdest du Meinungsfreiheit für dich definieren?
Also zunächst einmal geht es mir darum, sich eine Meinung zu bilden. Wie sich eine Meinung bildet, da können wir vielleicht später noch einmal drauf gucken. Mir geht es darum, dass man das möglichst qualifiziert auch tut. Also nicht jedem Trend hinterherläuft, sondern halt eben auch reflektiert, überlegt, welche Position, welche Meinung kann ich einnehmen und ich finde, welche Position, welche Meinung kann ich auch verantworten. So, und dann möchte ich gerne auch die Freiheit haben, halt diese zu äußern.
Dann lass uns doch mal gemeinsam einen vertikalen Blick auf die Meinungsfreiheit werfen und wir fangen doch mal am besten damit an, bei denen, die es am besten wissen müssen, das Grundgesetz. Und da ist es der Artikel 5, ich erlaube mir mal, das vorzulesen. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das andere lasse ich jetzt mal außen vor, aber da sticht mir direkt ins Auge, wer darf eigentlich seine Meinung frei äußern? Und damit ist jeder gemeint.
Genau, so ist das.
Jeder bedeutet, unabhängig von Alter, sozialen Status, Religion, was fasst du noch unter dem Begriff jeder?
Bildungsstand, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder was auch immer. Auch jemand, der in einer bestimmten Verpflichtung ist, zum Beispiel dem Staat gegenüber, also Beamte, Soldaten, Polizisten. Jeder ist jeder. Mensch mit Beeinträchtigung, wie auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Eine Meinung kann jeder haben, darf jeder haben, das Recht dazu hat er. Und die Möglichkeit, diese zu äußern, muss gegeben sein.
Nun geht der Paragraph ja noch weiter, weil es heißt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Also das heißt auch, die Kommunikationswege sind frei. Also ich kann es in Wort, in Schrift, in Bild, aber auch in jeglicher Form, die mir zur Verfügung steht, kann ich meine Meinung frei äußern. Und was ich noch interessant finde, ist, ich habe das Recht, sie zu verbreiten.
Genau. Das muss es in einer Demokratie geben können. Das Bilden einer Meinung, das Äußern einer Meinung und auch die politische Verwertbarkeit und die Verwertung dieser Meinung. Das muss gegeben sein. Ansonsten wird's eng und ich möchte sagen geistig, geistlich auch ziemlich stickig.
Nun wurde diese Meinungsfreiheit ja ins Grundgesetz mit aufgenommen, auch als Schutzrecht gegenüber dem Staat. Also ja, als Schutzrecht gegen des Einzelnen in seiner freien Meinungsäußerung gegenüber dem Staat. Und es ist ganz klar im Grundgesetz definiert, dass der Staat da auch nicht eingreifen darf in meine freie Meinungsäußerung und in mein Recht, meine Meinung zu verbreiten.
Grundsätzlich darf der Staat nicht eingreifen. Aus dem Artikel 5 geht auch hervor, dass er bezieht sich dann in seinem letzten Satz auf die Freiheit der Lehre, jetzt hier als Beispiel genannt, aber grundsätzlich gilt das generell auch Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter, nicht von der Treue zur Verfassung entbindet. Ich glaube, das ist auch noch einmal ein ganz wichtiger Aspekt. Also Freiheit ist meiner Meinung nach nicht als Willkür zu verstehen. Viele sagen ja, ich habe eine Meinung und ich kann sagen, was ich will. Ich finde es viel interessanter, sagen zu können, was man auch verantworten kann. Und ich finde da die Nähe zum Grundgesetz, hier als Treue zur Verfassung, ausgedrückt, ausgesprochen wichtig. Willkür ist etwas ganz anderes als Freiheit. Mhm. Freiheit beinhaltet immer auch Verantwortung. Im Grunde genommen sind das siamesische Zwillinge, wenn man so will. So, Willkür, da habe ich keine Verantwortung. Da kann ich machen, was ich will. Meinem Willen brauche ich nichts gegensetzen, unterordnen, wie auch immer. Ja, bei der Freiheit ist das etwas vollkommen anderes. Die Willkür ist das Gegenteil von Freiheit. Ähnlich wie Gefangenschaft. So, und das finde ich ein wichtiges Moment, das wir beachten müssen, meiner Meinung nach, dass wir uns auch so äußern in unserer Meinung, dass wir eine Meinung bilden, die halt eben das, was unser Grundgesetz möglich machen will, beinhaltet.
Das finde ich spannend, dass du das so für dich definierst, weil das schon eine, ich sag mal, eine erste Definition widerspiegelt von dem, was du unter Meinung verstehst. Also, dass Meinung für dich immer auch ein bisschen gekoppelt ist an eine Werte, Werthaltigkeit, an eine Verantwortung und auch ein Stück weit an Reflexion. Wenn ich aber das Grundgesetz mir anschaue, steht da, dass jede Meinung, also welche Meinungen sind denn geschützt? Dann sind das Meinungen, die generell Werturteile und Sichtweisen wiedergeben. Da ist noch nichts daran gekoppelt per se, was du jetzt als Meinung definiert hast, sprich, dass da eine Wertigkeit oder eine Verantwortung daran gekoppelt ist. Das finde ich spannend. Das finde ich spannend, dass das unser Grundgesetz per se erstmal sagt, eine Meinung ist immer erstmal subjektiv. Eine Meinung ist immer ein Werturteil und eine Sichtweise, wo ich das Recht habe, die frei und ungehindert zu äußern und auch das Recht habe, die zu verbreiten.
Wenn sie eingebettet ist in das, wofür unser Grundgesetz steht.
Richtig, genau.
So, das verstehen wir halt eben auch unter wehrhafter Demokratie. Demokratie ist Freiheit in Verantwortung und ein Agieren darin. So, wenn ich das hinter mir lasse, wie politische Extreme, rechts wie links, religiöse Extreme, dann komme ich da in einen Konflikt. Und dann ist ein gutes Leben miteinander schwer eingeschränkt bis hin zu nicht möglich.
Hm. Nun ist die Meinungsfreiheit bei uns in Deutschland ja ein Grundrecht. International ist aber fast zur ähnlichen Zeit ja in der UN das Menschenrecht entstanden. Und das besagt ja im Kern dasselbe wie unser Grundrecht zur Meinungsfreiheit. Ein Grundrecht eines Menschen und das Menschenrecht eines Menschen auf Meinungsfreiheit hat für mich nochmal eine andere Gewichtung, nochmal eine andere Wertigkeit. Und auch da wird aber Meinung als etwas definiert, was grundsätzlich erstmal ungehindert, ungefiltert, unkommentiert, frei geäußert und frei verbreitet werden darf. Das war mir im Vorfeld meiner Recherchen so nicht bewusst, weil ich Meinung für mich anders definiert hätte. Ich habe als Deutschlehrerin gearbeitet und habe immer darauf bestanden, dass eine Meinung auch durch ein Argument unterstützt werden muss. Du kannst eine Meinung äußern, aber sie sollte immer gekoppelt werden an eine Behauptung, eine Begründung und auch einen Beweis. Also im Deutschunterricht sagt man dazu die drei Bs. Erst dann war für mich eine Meinung gesettelt und soweit auch beständig, dass ich sagen kann, okay, ich kann mich darauf einlassen. Ich kann jetzt auch auf dieser Meinungsäußerung eine Argumentation führen, eine Debatte führen, weil der andere nicht nur gesagt hat, ja, das finde ich aber so oder das meine ich aber so. Aber wenn ich dem Gesetzgeber jetzt folge, ist das nicht notwendig.
Also so wie du argumentierst, ist das durchaus schlüssig. Was ausgeklammert ist, um eine Meinung zu bilden, ist dabei allerdings der ganze Bereich der Emotionen. Du gehst rein rational ran mit dem, was du gerade sagst und klammerst im Grunde genommen die Emotion aus. Und ich glaube, die gehört in einem gesunden Maß auch noch einmal mit in die Meinungsbildung.
Aber dann sind wir genau auf der Ebene, die wir gerade, finde ich, sehr häufig in unserer Gesellschaft treffen, auch auf politischer Ebene, wo ich Politiker höre, die sagen, wir müssen Wählern ein emotionales Angebot machen. Ich höre sehr viel, ich fühle, ich empfinde, ich spüre. Und das ist für mich als Basis für eine Meinungsbildung ein bisschen dünn.
Das ist deutlich zu wenig. Das ist nicht nur ein bisschen dünn. Ich halte das sogar für hochkritikwürdig. Das erlaube ich mir an dieser Stelle einmal zu sagen. Es geht halt eben darum, ein gesundes Maß zwischen der Vernunft, der Rationalität und dem Gefühl der Emotionalität in die Meinungsbildung halt hinein einfließen zu lassen. Das finde ich nicht ganz unwichtig. Meinungen bilden sich auch über Gefühle, über Empfinden, über ein Gespür für eine Situation im Grunde genommen. Und vielleicht ist das nicht immer automatisch auch mit einer schlüssigen, vernünftigen Argumentationslinie so darlegbar.
Aber das erwarte ich zum Beispiel von einem mündigen Bürger, dass ich eine emotionale Wahrnehmung auch kognitiv und intellektuell analysiere, bevor ich sie in den Orbit haue. Also ich sage das jetzt so ganz plakativ. Das heißt für mich, heißt die Gefühlsebene ist immer, bleibt immer erstmal bei mir. Also ich nehme mein Gefühl zu einer Situation wahr, meine Empfindung, aber bevor ich daraus eine Meinung bilde, finde ich schon, dass man auch den Kopf einmal einschalten muss.
Da kann ich ja gut mitgehen. Mir geht es lediglich darum, deutlich zu machen, unterdrückt nicht diese Gefühlsebene, die Emotionalität, sondern bindet sie auf eine gesunde Art und Weise mit ein.
Also der Verstand ist für mich der Raum, auch eine Art von Schutzraum, in dem meine Gefühle sich zeigen dürfen.
Ja, der Verstand ist der Raum, in denen Gefühle sich zeigen dürfen, auch untersucht werden, analysiert werden. Der Verstand ist auch der Raum, der sagt, so, ich brauche jetzt eine gewisse Zeit, um eine Meinung zu bilden. Und ich haue nicht sofort etwas raus, weil mich meine Emotionalität gerade dazu bringt, sondern ich gehe einen Schritt zurück, betrachte eine Situation noch einmal mit einem gewissen Abstand, wie auch immer, und schaue dann, welche Argumentationslinie habe ich? Welche Emotionalität ist damit verbunden? Und verbinde diese beiden Fragestellungen auch immer noch einmal mit der Frage, warum?
Ja, warum fühle ich das so? Warum denke ich das so?
Und so entsteht, jetzt hier sehr abstrakt dargestellt, eine qualifizierte Meinung, die auch durchaus äußerbar dann ist.
Ich sehe halt nur, dass das im Moment nicht in der Balance ist. Also wenn ich so in die Gesellschaft reinblicke, finde ich, dass es nicht in der Balance ist, sondern es wird sehr viel auf einer emotionalen Ebene diskutiert, gesprochen. Und das ist für mich keine Sachebene, auf der man auch weiterkommt, auch eine Lösung findet. Sondern wenn ich, sage mal, einen Bundeswirtschaftsminister habe, der im Bundestag sitzt und sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dann hat er eine Meinung geäußert, sprich, ich habe keinen Bock mehr. Aber bringt uns das wirklich in der Gesamtsituation weiter? Und das wage ich dann zu bezweifeln. Und das zweite Problem, was ich damit habe, wenn Menschen so auf ihre Gefühlsebene zurückgeworfen werden, ja mein Gott, das muss man ja auch mal einräumen, da schlummern ja sehr viele Verletzungen, da schlummern ja sehr viele belastete Gefühle. Das ist ja kein positiv besetzter Raum, sondern da sind ja durchaus auch andere traumatische Erfahrungen, die mit einer Rolle reinspielen, wie sich dieses Gefühl gebildet hat, wie dieses Gefühl entstanden ist. Und wenn man das ungefiltert loslässt, habe ich halt wirklich Sorge, dann unterhalten wir uns alle auf einer emotionalen Ebene.
Ich nehme das genauso wahr, wie du das gerade darlegst. Ich glaube, dass hier gerade in unserer Gesellschaft und ich glaube auch in unserer politischen Situation, in der wir gerade stehen, etwas deutlich in eine Schräglage geraten ist. Die Gefühlsebene scheint mir im Moment deutlich, deutlich überbetont zu sein und es fehlt an Rationalität. Also da wird zum Beispiel appelliert, die und die politische Gruppierung nicht zu wählen. Ich sage, das ist in Ordnung und es muss kombiniert werden mit vernünftiger Politik, mit überlegter Politik. Und überlegte Politik ist halt etwas, was auf der rationalen Ebene stattfindet. Wie gesagt, nicht ohne die Emotionalität, die damit verbunden ist, aber halt eben keine emotionale Politik, sondern eine vernunftorientierte Politik, eine sachorientierte Politik. Da haben wir die deutliche Tendenz zur Rationalität, klammern die Emotionalität nicht aus, aber lassen die Emotionalität halt eben nicht übergewichtig sein im Politikmachen. Wenn gesagt wird, wir müssen AfD-Wählern ein emotionales Angebot machen, dann kann ich dem nur entgegenhalten, es muss vernünftige Politik gemacht werden. Schlicht und einfach. Ansonsten nehme ich diese Wählerschaft nicht ernst.
Und ich muss mich mit den Inhalten auseinandersetzen. Das ist doch das, worum es geht, um dann auch zu sagen, was kann ich davon entkräften?
Ich würde sogar noch mal ein bisschen anders herangehen. Ich würde mich sehr sachlich mit den Herausforderungen, mit den Aufgaben, in denen wir stehen, gerade auseinandersetzen. Ich würde nicht so arbeiten, dass ich mich an einer Partei abarbeite. Ich muss mich damit auseinandersetzen, was ist jetzt der Bedarf in unserer Gesellschaft an gemachter Politik?
Da würde ich noch mal kurz reingrätschen wollen, denn das wird ja gerade eben nicht gemacht, sondern es wird auf einer sehr emotionalen Ebene generell Politik gemacht, auch in unserer Gesellschaft. Also ich fühle mich als Frau, ich fühle mich als Geschlecht. Ich nehme das sehr oft wahr, dass es eine Form von Identität und Identifikation im Moment immer über das Fühlen geht. Und da ist für mich auch ein Problem, weil ich glaube, dass da die Grenze zwischen einem gesunden Maß an meinen Gefühlen wahrnehmen, meine Gefühle ausleben und einer Form übertriebener Sensibilität oder auch Hochsensibilität. Wenn Gefühle der Maßstab meiner Meinung sind, kann ich nicht außer Acht lassen, dass Gefühle immer auch in einer Form mit der Erwartung verbunden sind, dass meine Meinung respektiert wird, dass sie gewertschätzt wird, dass sie gewürdigt wird. Weil hinter jeder Form von Gefühl verbirgt sich ja eine gewisse Verletzlichkeit. Und wenn dann eine Kritik an meiner Meinung kommt, nehme ich die persönlich und dann fühle ich mich in meiner Meinungsäußerung nicht gewürdigt und gewertschätzt. Und das halte ich für ein großes Problem.
Und ich kann meine Emotionalität im Grunde genommen als eine Art Waffe einsetzen. Ich kann das Diskussionsgegenüber emotional unter Druck setzen. Ansonsten bin ich tief verletzt und diese ganzen Dinge. Und wir verlassen die Sachebene. Und damit im Grunde genommen auch den Kern, das Wesen der Aufgabe, der Herausforderung, der man sich zu stellen hat.
Richtig, weil ich dann quasi ein Bild auch verkörper. Ich werde in meiner Meinung nicht gesehen, ich werde in meiner Meinung nicht respektiert, ich werde in meiner Meinung nicht anerkannt. Das alles sind emotionale Bewertungen einer freien Meinungsäußerung, die auf Gefühlen basiert.
Genau, dieses inflationär benutzte Wort Wertschätzung zum Beispiel ist für mich ein sehr deutlicher Hinweis darauf. Also ich werde nicht wertgeschätzt. Da sage ich, ein bisschen hart vielleicht, aber ich sage es trotzdem, ich möchte auch gerne die Werte sehen, die man dann schätzen, einschätzen kann. So, also du als Person bist wichtig und du bist noch einmal wichtiger, wenn du etwas auch schaffst, produzierst, herstellst, etwas sichtbar machst und dich nicht zurückziehst auf den Wert deiner Person, sondern es muss damit auch etwas Konkretes verbunden sein. So, das ist wichtig, finde ich persönlich. Und da haben wir auch eine gewisse, ja, Leistung zu erbringen.
Weil in dem Fall kann ich zwar eine Meinung frei äußern auf Basis meiner Emotion. Ich kann auf Basis einer Emotion keine Debatte führen.
Genau.
Keine Diskussion führen. Keine Argumentation führen. Weil ich ja diese persönliche Wahrnehmung dieser Person, diese gefühlsmäßige Wahrnehmung meines Gegenübers gar nicht in Frage stellen kann.
So, ich verlasse im Grunde genommen die Kette Behauptung, Begründung,
richtig,
Beweis.
Genau.
Und damit komme ich in Teufels Küche. Denn wie gesagt, die Sachebene tritt in den Hintergrund. Dabei ist es die Sachebene, die in den Vordergrund muss. Wenn ich Politik mache, wenn ich ein Unternehmen führe, dann führe ich das aufgrund sachlicher Gegebenheiten und nicht emotionaler. Wenn ich einen Kredit habe bei einer Bank, dann muss das bedient werden. Wenn das Finanzamt auf mich zukommt, ist das eine hochgradig sachliche Angelegenheit. Mhm. Wenn ich in Personalangelegenheiten stehe, Arbeitskräfte brauche und solche Dinge, dann ist das eine hochsachliche Angelegenheit. Ich kann das nicht emotional angehen, sondern das muss dann auch richtig eingeordnet werden. Und genauso verhält es sich auch mit den politischen Gegebenheiten, in denen wir gerade stehen. Also noch einmal, ein emotionales Angebot einer Wählerschaft machen, wird nicht ausreichen, um politisch wieder etwas ins Lot zu bringen in dieser Republik. Sondern es muss Sachpolitik gemacht werden. Dann ist etwas im Lot. Das ist möglich im Rahmen dieses Stichworts Meinungsfreiheit. politische Gruppierungen müssen da in den Wettbewerb treten. Mhm. Aber es geht halt eben um einen sachlich ausgeführten Wettbewerb, um Argumente, die belegt werden und nicht um Emotionen, die bedient werden. Das wird nicht funktionieren.
Der Anspruch kann auch gar nicht erfüllt werden.
Ganz also, genau.
Dass ich emotional erfüllt werde, weil das beinhaltet ja, und das steht ja zum Beispiel auch im Grundgesetz nicht, es steht nichts drin darüber, dass meine freie Meinungsäußerung richtig ist, falsch ist. Es wird lediglich mir und jedem das Recht zugesprochen, meine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten.
So ist es. Und nochmal, damit ist auch verbunden, meiner Meinung nach, die Pflicht, diese Meinung qualifiziert zu bilden. Ein gewisses Maß an Emotionalität gehört dazu. Aber ansonsten bleibt es halt eben bei der Argumentationskette Behauptung, Begründung, Beweis. Klar darf das auch durchaus Fehler beinhalten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich kann auch eine andere Bewertung vornehmen. Als politischer Gegner einer Position kann ich eine eigene einbringen. Das Grundgesetz spricht ja nicht davon, dass meine Meinung fehlerfrei zu sein hat. Es geht lediglich darum, dass wir auch in uns die moralische und ethische Verantwortung spüren, eine möglichst qualifizierte Meinung bilden zu können und dann auch äußern zu dürfen.
Deshalb bin ich ein großer Fan der Methode des kritischen Denkens. Und da ging vor einiger Zeit ein Video viral von einem Englischlehrer, der mit seiner Klasse ein Video hochgeladen hat, wo der Schüler damit konfrontiert wurde mit der Behauptung, dass er gesagt hat, J.K. Rowling ist transphob. Mhm. Und dieser Lehrer hat durch die Methode des kritischen Denkens den Schüler quasi hinterfragen lassen, wie er auf diese Meinungsbildung kommt. Also er hat gesagt, woran machst du das fest? Ja, ich habe einen Tweet gelesen. Ja, dann zeig mir mal diesen Tweet. Dann hat er den Tweet vorgetragen und dann ist der Lehrer mit ihm wirklich durchgegangen, welches Wort hat in dir das ausgelöst? Welche Interpretation dieses Satzes? Und so und am Ende konnte dieser Schüler dann seine eigene Meinung nochmal reflektieren und zu hinterfragen, ob er diese Aussage, J.K. Rowling ist transphob, so stehen lassen will oder nicht. Und diese Form des kritischen Denkens halte ich für unglaublich wichtig. Setzt aber voraus, dass jemand auch die Bereitschaft hat, über seine eigene Meinung nachzudenken und seine eigene Meinung auch mal in Frage zu stellen und auch zuzuhören, wie ein anderer seine eigene Meinung einschätzt.
Und auch das eigene Gefühl hinten anzustellen. Dieser Schüler wird ja eher das Gefühl gehabt haben, J.K. Rowling wäre transphob. Was sich dann ja durch die Methode des kritischen Denkens und den entsprechenden Fragen, die dahinter stehen, widerlegen lässt. Wo wir wieder zurückkommen zur Rationalität, zur Vernunft. Mhm. Also belege, was du äußerst. Und lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten, sondern führe im Grunde genommen den Beleg, den Beweis. Wir kommen in die Qualität des Denkens im Grunde genommen auf diese Art und Weise, wenn wir kritisch hinterfragen, unsere eigene Position, aber halt dann eben auch, ohne übergriffig zu sein, die des Gegenübers, auch des politischen Gegenübers. Es wird ja wahnsinnig viel Politik gemacht, auch nicht nur in der Politik. Also insofern glaube ich schon, dass das eine Methode ist, eine Art und Weise auch des Denkens ist, um zu einer Qualität des Denkens zu gelangen. Um dann auch Inhalte zu haben, die geäußert werden können, verantwortet werden können. Mhm. Ich glaube, wir brauchen da in unserer Gesellschaft, in unseren Unternehmen, in der Politik, in Social Media, in der Kirche und so weiter neue Denkansätze, die wirklich auch auf Qualität setzen.
Die Qualität des Denkens basiert für mich auch darauf, was auch im Grundgesetz steht, dass ich frei und ungehindert Zugriff auf verschiedene Quellen habe.
Ja.
Das ist für mich eine Notwendigkeit. Jeder, der zum Beispiel Videospiele gemacht hat, kennt den Schlauchlevel. Schlauchlevel heißt, dass du innerhalb eines Strategiespiels immer nur in eine Richtung gehen kannst. Und dann ploppen vor dir plötzlich aus dem Nichts Tür auf. Und dann gehst du durch diese Tür. Oder du kannst nur diese Klinke benutzen. Und du benutzt die Klinke. Das Problem dabei ist, dass es höchst manipulativ ist. Mir wird ja jede Entscheidung abgenommen. Ich kann nur durch diese Tür gehen. Ich kann nur durch diesen Torbogen gehen. Es erschließen sich keine Welten. Also ich weiß gar nicht, welche Tür. Zu welchem Gebäude gehört diese Tür? Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Das heißt, du hast gar keine freie Entscheidung.
Genau.
Und wenn man zu sehr Quellen selektiert oder nicht zur Verfügung steht, obwohl es im Grundgesetz verankert ist, ich lese nochmal vor, dass man sich seine Meinung aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert beziehen darf, dann wird daraus dieser sogenannte, für mich, ich benutze jetzt mal den Begriff Schlauchlevel, wo du von vornherein eingeschränkt bist, überhaupt eine Qualität des Denkens bilden zu können, weil dir einfach das Fundament nicht zur Verfügung steht.
Weil es nicht zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Also wenn du ein Spiel spielst und du bist in diesem Schlauchlevel und denkst so und hast das Gefühl, ich mache jetzt hier in meiner Freiheit diesen nächsten Schritt, dann ist das ein Trugschluss, weil der Programmierer, der dieses Spiel erstellt hat, im Grunde genommen dich lenkt, ohne dass er das jetzt direkt macht, sondern indirekt. Mhm. Das Programm, das dieser Programmierer erstellt hat, lässt ja gar keine andere Möglichkeit. Also insofern, das ist schon hochkritikwürdig, wenn wir uns in einem Schlauchlevel im Grunde genommen bewegen, wenn wir Politik machen, wenn wir auf gesellschaftliche Gegebenheiten gucken oder in der Kirche oder in Unternehmen.
Aber auch in persönlichen Beziehungen. Wenn ich im Schlauchlevel bin, dann gebe ich dem anderen, meinem Gegenüber, mitunter gar keinen Raum, um ihn anders wahrnehmen zu können oder anders sehen zu können oder ihm anders zu begegnen als in meinem Schlauchlevel-Denken.
Das ist auch ein wichtiges Stichwort, Raum geben. Also ich brauche auch Platz zum Denken. Ich brauche ihn und mein Gegenüber halt eben auch. Also Raum geben hat ebenfalls etwas mit Freiheit zu tun. Und wie gesagt, wir dürfen uns nicht zu irgendwelchen Spielern eines Videospiels, Computerspiels machen lassen, in denen ein Programmierer im Hintergrund, ich sag mal, den Schlauch vorgibt, den Kanal vorgibt, den ich dann zu gehen habe. Das ist saugefährlich, um es mal salopp zu sagen. Und ich glaube, ja, wir müssen schon auch recherchieren, sag ich mal, um unsere Meinung zu bilden. Und wir leben halt nun einmal in der westlichen Welt in einem Raum einer kolossal großen Freiheit. Wie gesagt, immer gepaart auch mit Verantwortung. Aber wenn ich zum Beispiel Google aufmache und dort einen Begriff eingebe oder Begriffe eingebe, um zu recherchieren, habe ich eine enorme Menge an Informationen vor mir liegen. Das ist quantitativ sehr viel. Und es liegt jetzt an mir, die Qualität dort rauszufiltern, die ich brauche, die ich möchte, die ich habe, die ich verwerte. In autokratischen oder totalitären Systemen gibt es so etwas wie Google in dem Sinne nicht, mit einem sehr weiten Raum, sondern da ist alles im Schlauchlevel. Und das kann nicht gut sein. Das ist dem Menschen in seiner Freiheit nicht zuträglich.
Ich bin eine gelernte Journalistin, wie du weißt. Ich habe ein Volontariat abgeschlossen. Und ich sage jetzt mal, zu meiner Zeit war das noch so, dass du wirklich recherchieren lernen musstest. Und ich behaupte, wir haben es richtig gelernt. Also da wurde Recherche hieß, mit einem Impuls oder einem Bauchgefühl oder einem Auftrag. Schau mal, wie sich dieser Sachverhalt verhält. Recherchiere das mal. Und dann hast du dich auf den Weg gemacht und hast sowohl Telefonate geführt, du hast Recherchen gemacht, du bist in Bibliotheken gewesen, du bist irgendwo hingefahren. Also du hast dir sehr viel Zeit gelassen, Zeit genommen und bist sehr intensiv in die Materie eingestiegen. Heute habe ich das Gefühl, dass Recherche heißt, ich habe eine Meinung und jetzt suche ich mir die Quellen, die meine Meinung unterstützen. Das ist für mich nicht Recherche.
Das ist ein Problem, in der Tat.
Weil mir da die Offenheit fehlt, meine eigene Meinung auch nochmal in eine andere Richtung lenken zu können, um ein Wahrheitsgehalt so nah wie möglich zu kommen.
Also als Journalistin, die du bist, sehe ich das ganz genauso. Der Journalist hat im Grunde genommen so zu arbeiten, wie du es gerade skizziert hast. Und da sind wir beiden auch vom alten Schlag, wenn man so will.
Ja, ja.
Das ist halt eben auch der Anspruch des Journalistischen, halt eben dann einen guten Artikel, eine gute Reportage hinzulegen. Allerdings muss es auf der anderen Seite auch möglich sein, dass ich frei recherchiere, was ich zur Durchsetzung meiner Aufgaben, meiner Ziele halt eben auch brauche. Der Politiker einer bestimmten Partei im demokratischen Spektrum recherchiert im Sinne, sage ich mal, des Charakters seiner Partei. Ich bin katholischer Theologe und Priester. Natürlich recherchiere ich tendenziell eher das, was römisch-katholische Lehre ist.
Das kann also aber auch eindimensional sein.
Ja klar, kann es das. Das ist aber halt dann auch eben im Rahmen meiner Freiheit möglich. Und das muss es auch sein. Ich bin kein Journalist, ich bin katholischer Theologe. Ja, gleichzeitig als Mensch, als Person bin ich natürlich auch durchaus offen und interessiert daran, was andere Positionen halt eben beschreiben und wie sie es beschreiben. Ob ich das dann übernehme oder nicht, das ist dann halt eben mir überlassen. Ja, aber es muss halt eben auch die Möglichkeit geben für Personen einer gewissen Tendenz, politisch, religiös zum Beispiel, im Rahmen dieser Tendenz recherchieren zu können. Also es muss beides möglich sein. Mhm. Die Journalistin arbeitet so, wie du es gerade skizziert hast. Derjenige, der einem Tendenzbetrieb angehört, wie der katholischen Kirche, das gilt für jede Religionsgemeinschaft oder auch Partei, ja, kann halt eben in seinem Sinne recherchieren. Das machen Gewerkschafter, das machen Sportfunktionäre oder wie auch immer. Auch das muss möglich sein.
Ist für mich ein Schlauchlevel.
Aber ein sehr weites.
So. Gut, ich fasse das an der Stelle jetzt mal zusammen.
Entschuldigung, ich gehe noch mal rein. Nein, ja. Es ist kein Schlauchlevel, weil kein Programmierer dahinter steckt, im Grunde genommen, der mich lenkt und leitet, sondern ich schließe mich dem frei an. Ich kann im Zweifel, auch wenn es schwierig ist, aussteigen. Und ich sage ja auch in meiner Freiheit, ich schließe mich einer Partei, einer Religionsgemeinschaft, einer Interessenvertretung an. Im Übrigen ist das auch sehr klar und deutlich vom Grundgesetz gedeckt. Anders funktioniert eine Demokratie nicht. Es braucht gewisse Stränge, die dann im Grunde genommen ein Gesamtbild ergeben.
Ich fasse jetzt nochmal zusammen, was wir bisher so für uns festgestellt haben. Wir beide sind also der Auffassung, Meinung sollte auch immer im Einklang stehen mit einer emotionalen Ebene, die wahrgenommen wird, aber in einem Raum des Verstandes. Und dann sollte im weiteren Schritt die eigene Meinung aber reflektiert werden und auch die Offenheit da sein, dass man sich zurücknimmt, dass man das vielleicht nochmal in eine andere Richtung lenkt. Also das wäre dann quasi die Voraussetzung, um mit einer Meinung in eine Debatte einsteigen zu können oder eine Argumentation.
Ja, da gehe ich so mit.
Nun sind wir beide ja eher vertikal ausgerichtet. So, das heißt, für dich und für mich, oder zumindest ich spreche jetzt für mich, hat das noch eine andere Komponente, die für mich für die Meinungsbildung einfach essentiell ist. Und das ist für mich einfach das Geistliche. Und wenn du zum Beispiel einen Begriff benutzt wie Vernunft, ist das für mich zum Beispiel kein Begriff, der in meinem Kopf entsteht. Also viele reduzieren Vernunft auf den Verstand. Und für mich ist Vernunft aber eine Geisteskraft. Das ist eine Kraft, die durch den Heiligen Geist geführt meinen Verstand beeinflussen kann, meine Gedanken beeinflussen kann und dadurch auch meine Meinungsbildung beeinflussen kann, auch meine Gefühle beeinflussen kann. Sprich, das ist für mich eine ganz wichtige Kraft, die mich bei der Meinungsbildung unglaublich unterstützt und auf die ich nicht verzichten möchte und auch nicht verzichten kann, weil ich das Gefühl habe, dass diese geistliche Anbindung mir hilft, sowohl meine Gedanken als auch meine Emotionen in eine Balance und in, ich sage jetzt mal, in ein geordnetes Verhältnis zu setzen.
Finde ich einen interessanten Aspekt, einmal darüber zu sprechen, wie sich Vernunft und Verstand durchaus auch voneinander unterscheiden, um halt eben zu einem qualitativen Denken zu kommen.
Richtig.
Also ich sehe den Menschen schon als vernunftbegabt, also ihm ist etwas gegeben, das besagt ja im Grunde genommen die Wortwurzel begabt, Begabung. Ihm ist etwas gegeben, nämlich, ich sag mal, ja, Gott, den Geist Gottes wahrzunehmen, aufzunehmen, zu reflektieren, was will Gott von mir, der alles ins Dasein gesetzt hat. Ist ja keine Laune der Natur, in der wir hier leben. Und dann, ja, ich sag mal, verstandesmäßig diese Vernunft zu reflektieren. Also mit dem, was mich ausmacht, was meine Gedanken, meine Überlegungen, meine Reflexionsfähigkeit halt eben auch prägt. Das ist die Vergangenheit, die ich habe, das, was ich selbst erlebt habe, das, was ich gelernt habe. Das ist auch meine eigene Kompetenz, die ich mir erworben habe, auch der Intellekt, der mir gegeben ist. So, mit diesen Möglichkeiten des Verstandes kann ich auf die Vernunft schauen. Also dem begegnen, was dann halt eben in mir passiert durch den Geist Gottes. Das wäre für mich Vernunft. Also insofern lösen wir ein wenig die Vernunft vom Menschen. Wir denken, die Vernunft ist etwas vollständig Menschliches. Und ich sage eher, die Vernunft ist menschlich und göttlich und beides begegnet sich.
Das ist eine Schnittstelle.
So.
Es ist eine Schnittstelle und das sehe ich genauso. Würde aber wirklich die Vernunft eher, deswegen nenne ich das eine Geisteskraft, weil sie als Schnittstelle zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Verstand für mich anzusiedeln ist. Aber sie gehört nicht in die Ratio.
Nein. Aber ich kann mit meiner Ratio, also meinen Gedanken, meinen Überlegungen, meiner Reflexion, der Vernunft begegnen.
Richtig, du kannst sie erfassen. Du kannst sie über den Verstand erfassen.
Ja.
Und du kannst sie kodieren, entkodieren und kannst sie weiter verarbeiten, dann auch in Richtung Meinungsbildung.
So ist es. Also es ist schon spannend, über diese beiden Begriffe, was ist Vernunft, was ist Verstand, einmal näher nachzudenken. Wir haben das jetzt gerade in kleinen Stichworten gemacht. Wirklich auch zu sagen, so mein Verstand sagt mir das und das. Und ich sag mal, den Respekt vor Gott zu haben, dass er Vernunft auch noch mal mit hineingibt.
Richtig, das ist eine andere Form von Ausrichtung.
Ja, also wir sagen ja häufig zum Beispiel, das ist vernünftig. Und damit haben wir ganz schnell auch einen gewissen Anspruch bis hin zum Absolutheitsanspruch drin. Vielmehr ist es allerdings ein Ergebnis von verstandesmäßigen Überlegungen, das, was ich als vernünftig verkaufe. Und da kommen wir, glaube ich, durchaus in gewisse Probleme. Noch einmal, das, was ich als vernünftig reingebe, mit einem gewissen Anspruch bis hin zur Absolutheit, ist häufig eher das Ergebnis meiner verstandesmäßigen Überlegungen. Und die versuche ich irgendwie durchzudrücken.
Richtig, absolut.
Und das wird problematisch. Das erleben wir auch, ich komme wieder zurück zur Tagespolitik oder zur aktuellen Politik, gerade in diesen Bereichen.
Und gleichzeitig gehört für mich aber auch zu dem Vernunft als Geisteskraft auch eine gewisse emotionale, ich nenne das jetzt mal intuitive Wahrnehmung dazu, die mir dann sagt, ja oder nein, die quasi meinen Gedanken, meine verstandesmäßige Auslegung dieser Vernunft nochmal in einen emotionalen Kontext setzt, der da heißt, ja, nein, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht gut an. Kann ich mitgehen, kann ich nicht mitgehen? Weil so wie aus meiner Sicht leider der Verstandesbegriff definiert wurde, seit dem Herrn Descartes, ich denke, also bin ich, habe ich ein Problem damit. Weil dadurch wird der Verstand so verherrlicht und grenzt völlig jegliche Geisteskraft aus.
Für mich klingt das so, dass der Verstand zur Vernunft gemacht wurde, wobei beides unterschiedliche Bereiche sind.
Richtig. Und ich kann auch verstehen, das ist ein, auch wenn ich es nicht für durchdacht halte und auch nicht für richtig halte, dass dieses Pendel jetzt ja ausschlägt zugunsten von Emotionalität, weil wir Jahrzehnte haben, wo es zu Lasten von Emotionalität ging. Also das heißt, das Pendel schlug ja extrem in eine Kopflastigkeit raus und jetzt schlägt es in eine sehr emotionale Ausrichtung aus. Und für mich ist die Geisteskraft und deswegen ist das Vertikale für mich wichtig, um das beides wieder in eine Balance zu bringen. Weil ich gebe dir ja recht, wir brauchen eine emotionale Wahrnehmung, genauso wie wir eine Geisteswahrnehmung brauchen, eine verstandesmäßige Wahrnehmung und Orientierung brauchen. Aber beides ist für mich nur eingebettet in eine Geisteskraft, in eine vertikale Ausrichtung überhaupt zu bewerkstelligen.
Insofern ist es hochgradig vernünftig, das Vertikale, also Gott, wieder stärker in unsere Überlegungen einzubeziehen und in unseren Verstand zu lassen, wenn man so will.
Das ist ja das, was wir auch schon öfter besprochen haben in unserem Podcast. Und das kann ich an der Stelle nur nochmal betonen. Das gehört für mich auch zu unserer menschlichen Spezies dazu. Wir haben einen Geist. Und wenn wir uns nur auf Seele, wo Emotionen und Psyche stattfinden, oder den Körper verlassen, dann sind wir nicht vollständig.
So sieht's aus. Es fehlt etwas, wenn wir das Vertikale außer Acht lassen. Im Übrigen finde ich unser Grundgesetz hochgradig vertikal. Denn das fängt an mit dem Satz in der Präambel, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also wir haben eine Verantwortung vor Gott. Es ist vernünftig, Gott ins Spiel zu bringen, in die Politik hineinzubringen, die, weiß Gott, kein Spiel ist. Aber Gott halt eben in die Politik, in die Gesellschaft, in die Wirtschaft etc. zu bringen, das ist hochvernünftig und es wird unseren Verstand enorm bereichern.
Das kann ich absolut unterschreiben und damit kann ich auch völlig konform gehen. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, wenn wir von Meinungsfreiheit reden und uns darüber jetzt ausgetauscht haben, wie Meinung zustande kommen kann, ist es für mich essentiell, das unter der Einbindung des Geistes Gottes zu tun. Und ich kann nur vielleicht auch nochmal den Hinweis geben, dass Meinungsfreiheit auch manchmal die Freiheit, zu keiner Meinung zu haben, bedeuten kann. Weil ich glaube auch nicht, dass man zu allem und zu jedem eine Meinung haben muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich sehe es genau so. Ich stehe eher darauf, zu sagen, weniger ist mehr. Also sagt nicht alles, äußert nicht alles immer ständig und permanent, sondern überlegt und bringt Qualität in euer Denken. Es macht enorm Sinn, es macht enorm zufrieden. Mir macht sogar Spaß.
In dem Sinne, Jan, ich danke dir für das Gespräch und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.
Hat Spaß gemacht.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.